Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Wessen Erinnerung zählt? Mit diesem Buch rief Mark Terkesidis die deutsche Kolonialpolitik ins Gedächtnis und forderte, Erinnerungskonzepte global anzulegen, also die verschiedenen Perspektiven zu verbinden. Bartholomäus Grill machte in »Wir Herrenmenschen« deutlich, wie die deutsche Kolonialgeschichte bis heute das Denken prägt. Diese beiden Bücher waren im vergangenen Jahr sozusagen schon die Wegweiser für unser Denkfabrik-Thema in diesem Jahr. Dekolonisiert euch. Und der Imperativ ist Programm. Wir Redaktionen sind ebenso aufgerufen wie Sie, zu hinterfragen, wie es mit dem eigenen kolonialen Erbe steht, welche Haltungen wir vielleicht unreflektiert weitergeführt haben, welche historischen Ereignisse nicht in unserem Blickfeld sind. Wir haben einige Bücher für Sie zusammengestellt, zum Beispiel »Der lange Abschied von der weißen Dominanz« von Charlotte Wiedemann oder »Afrika sichtbar machen« von Ngugi Wa Thiong'o. Ein Teil des kolonialen Erbes ist weiße Dominanz. In der Weltwirtschaft, in internationalen politischen Gremien, in geschichtlicher Deutung, in der Wissenschaft. Und all dies ändert sich allmählich und wird sich weiter verändern. Zum Glück, schreibt die Journalistin Charlotte Wiedemann in ihrem Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Denn ihre Sicht der Dinge ist im Großen und Ganzen eine zuversichtliche, ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, mit der Autorin einige Punkte zu vertiefen. Frau Wiedemann, Ihr Buch ist eine sehr anregende Sammlung zu all den Themen und Texten, die sich rund um weiße Dominanz drehen. Und was ich ganz bemerkenswert finde, Sie schreiben über gewaltige Veränderungen, die aktuell stattfinden. Ob es jetzt der Machtverlust ist für das alte Europa oder die früher so überlegene westliche Welt, das wirkt für viele bestimmt bedrohlich. Dennoch vermitteln Sie eine gewisse Leichtigkeit in Ihrem Buch. Und das liegt daran, wie ich finde, dass Sie den Leser immer wieder auf die Handlungsebene führen. All das, all diese Veränderungen, die geschehen nicht einfach mit uns, sondern wir sind aktiv dabei. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, diejenigen, die sich als die Alteingesessenen Deutschlands und Europas empfinden, zu denen ich ja auch gehöre, die stehen heute etwas schief in der Zeit. Sie stehen oft noch mit einem Bein in der Vergangenheit, als eben der Westen, als die weiße Minderheit eine größere Rolle in der Welt spielte. Und mit dem anderen Bein, mit dem anderen Fuß versuchen sie, in der Gegenwart Halt zu finden. Mein Buch hat den Titel »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Und darin liegt ja durchaus eine gewisse Utopie, nämlich dass es eine andere Art von Weißsein geben könnte und dass es auch eine Art von tätigem Abschiednehmen von unserem bisherigen Bewusstsein geben könnte, was sicherlich sehr, sehr schwierig ist, aber was, glaube ich, tatsächlich notwendig ist, damit dieses Schiefstehen, dieses mit einem Bein in der Vergangenheit stehen, damit das mal wieder zu einer etwas ausgeglicheneren Haltung führt. Aber das wird lange dauern.
Ich möchte mal zum Stichwort »Wir« kommen. Das spielt eine große Rolle in Ihrem Buch. Immer wenn es um Identitätsfragen geht, hauptsächlich aber wenn es um Ausgrenzung geht, wird ja ein »Wir« und ein »Ihr« konstruiert oder ein »Wir« und »Die« da. Und Sie schreiben an ganz vielen Stellen, wie sehr und wie schnell sich dieses »Wir« verändern kann. Können Sie da ein paar Beispiele anführen?
In meiner eigenen Grundschule, ich bin 1954 geboren, saßen nur katholische Kinder. Und sogar der Pausenhof zur evangelischen Nachbarschule hin war durch einen Zaun getrennt. Wir sollten also nicht einmal miteinander spielen. Ein anderes trennendes Thema war das Geschlecht. Mein Gymnasium später war eine reine Mädchenschule. Also Konfession und Geschlecht, das waren in der Erziehung damals Gräben. Darüber kann man heute lachen, aber man kann daraus auch lernen, wie zeitgebunden das ist, was wir als trennend empfinden. Dazu kommt noch, dass diese Homogenität, die ich in meiner eigenen Grundschulzeit in meiner Schulklasse erlebt habe, dass mir erst später bewusst geworden ist, dass die ja möglicherweise doch etwas künstlich war. Denn die Auslöschungspolitik im Nationalsozialismus hat ja auch dazu geführt, dass eine Heterogenität, die es in der Weimarer Republik gab, für mich dann in den 50er, 60er Jahren als Kind gar nicht mehr erlebbar war.
Verbunden mit dem Bedürfnis nach Abgrenzung, Ausgrenzung ist ja auch immer das Bedürfnis nach Überlegenheit. Und in dieser Sendung geht es ja um Dekolonisierung Und dieses Bedürfnis nach Überlegenheit war ja nicht zuletzt dasjenige, das die Kolonialgeschichte geprägt hat, das Motiv war für Herabwürdigungen, Misshandlungen, letztlich auch Tötungen. Ein Bedürfnis, das man ja heute auch im dumpf-nationalen Wir-Gefühl wiederfindet. Wie geht man damit heute um? Oder gibt es irgendwelche postkolonialen Bedürfnisse, die das aushebeln könnten?
Naja, ich glaube, die größte Herausforderung für Europäer und Europäerinnen ist tatsächlich der Abschied von einem Lebensgefühl, in dem die Selbstüberschätzung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, war und ist. Und natürlich kommt diese Haltung aus der Zeit, wo eben ja noch vor gut 100 Jahren ein großer Teil der Welt unter der Herrschaft der einen oder anderen europäischen Macht stand. Und damit verband sich eben auch eine geistige Zentralperspektive. Die europäische Erfahrung hat eine universelle Geltung beansprucht. Und das sitzt noch sehr stark in uns. Also es wurde mit so scheinbar neutralen Begriffen, Nation, Fortschritt, Moderne, wurden eben historische Verläufe andernorts in unser europäisches Deutungsmuster gezwungen. Und deshalb glaube ich, dass das Bedürfnis nach Überlegenheit keineswegs jetzt auf ein dumpf nationales Spektrum begrenzt ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, gerade im Bildungsbürgertum, was sich als aufgeklärt versteht, gibt es dieses Selbstbild vom kosmopolitischen Westler, was aber überwiegend nicht mit der Realität übereinstimmt. Denn der Westen war lange Zeit so dominant, dass er andere Kulturen gar nicht verstehen musste. Denn wir konnten uns ja immer mit Gewalt durchsetzen. Und darum weiß China heute viel mehr über uns, als wir über China. Also ich denke mal, es ist tatsächlich so, dass die Welt von morgen von Erfahrungen geprägt sein wird, mit denen im Westen nur wenige vertraut sind. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und das ist eine andere Ebene, als dass man jetzt sagt, hier und dort wird ein Straßenschild ausgetauscht und dann zeigen wir, dass wir uns der kolonialen Vergangenheit bewusst sind.
Die Fremden von heute, schreiben Sie, sind stets schlimmer als die Fremden von gestern. Das scheint erstmal plausibel, aber leider scheint dieser Gewöhnungseffekt ja immer noch bei der Hautfarbe aufzuhören. Frankreich etwa tut sich nach wie vor schwer mit den Bürgern, die selbst oder deren Vorfahren aus ehemaligen afrikanischen Kolonien gekommen sind. Großbritannien hat vor gar nicht allzu langer Zeit Einwohnern, deren Vorfahren aus der Karibik kamen, damals britisches Gebiet, Bürgerrechte entzogen. Warum fremdeln die Weißen immer noch mit den Schwarzen?
Früher hieß es ja, ein Tropfen Blut von einem Schwarzen und du bist kein Weißer mehr. Das war in manchen US-amerikanischen Bundesstaaten sogar Gesetz. Weißes Blut wird sozusagen als Verschmutz betrachtet. Es ist nicht mehr reinrassig. An dieser Stelle sehen wir auch den Übergang zum Nationalsozialismus, also der Nachweis eines arischen Stammbaums bis in die so und so vielte Generation. Diese Vorstellung, dass das Weiße einen besonderen Reinheitsgrad hat, ist, glaube ich, immer noch in vielen Köpfen, ob wir wollen oder nicht, verankert. Und deshalb werden Menschen eben, die einen schwarzen und einen weißen Elternteil haben, ja auch meistens mit größter Selbstverständlichkeit als schwarz betrachtet. Ja, und das Deutschsein tatsächlich eben auf Schwarze auszudehnen, sozusagen problemlos schwarze Menschen als Deutsche anzusehen, ich glaube, das fällt eben doch vielen noch, wenn sie ehrlich sind, sehr schwer.
Ist es auch eine Generationenfrage? Sie sagen, in den 60er Jahren sahen wir irgendwie alle gleich aus in den Schulklassen. Das hat sich ja wirklich sehr verändert. Die Welt ist sehr viel bunter geworden. Ist das nicht ein anderer Erfahrungshorizont, der auch die heutige Generation schon vielleicht anders prägt?
Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite verschwindet Rassismus aber auch nicht von selbst. Aber für Kinder in einer Grundschulklasse von heute ist die Vielfalt ein Fakt und keine Option. Hingegen für meine Generation, also für die alteingesessenen Älteren, ist es anders. Sie müssen sich jetzt an Verhältnisse anpassen, die sie selbst als Kinder und Jugendliche in der Zeit, wo man eben die meisten Prägungen erfährt, die sie damals nicht kannten. Und ich verstehe von daher auch jeden, dem die Vielfalt heute Probleme macht. Aber ich sage auch bewusst auch zu Leuten meiner Generation, hey, es gibt kein Zurück. Und wenn du eine Vielfalt ablehnst, die Fakt ist, dann redest du einem Bürgerkrieg das Wort.
Beim Thema weiße Dominanz gibt es ja auch immer so ein gewisses Unbehagen, eben auf der weißen Seite. Sie zitieren da auch einen Begriff für diese Empfindlichkeit, White Fragility. Weiße sprechen nicht gern über ihre Privilegien. Ändert sich auch das gerade oder meinen Sie, das braucht auch noch etwas Zeit?
Es gibt im Augenblick verschiedene neue Phänomene. Also es gibt einerseits eine gewisse modische Attitüde, wenn sich zum Beispiel Feuilletonisten lamoyant als alte weiße Männer bezeichnen und dann aber im selben Atemzug jede ernsthafte Befassung mit einem weißen Erbe der Gewalt ins Lächerliche ziehen. Das ist das eine. Aber es gibt auch etwas anderes, was ich auf Lesungen häufig erlebe. Wenn Menschen auf ihr Weißsein angesprochen werden, dann fühlen sie sich oft als Individuen herausgefordert und auch verunsichert. Und ich glaube, viele empfinden in diesem Moment so eine für sie selbst sehr schwer durchschaubare Melange aus Schuld, Furcht, aber auch wieder Überlegenheit. Nicht? Wie gesagt, diese Überlegenheit, die doch immer wieder da ist. Und diese Gefühle zu ergründen, halte ich für einen absolut notwendigen Prozess in unserer eigenen Emanzipation. Das geht jeden und jeden Einzelnen an.
In einer diversen Gesellschaft geht es immer noch darum, Unterschiede zu erkennen. Die Frage ist ja, was man damit macht. Sie beschreiben so einen Zwang der westlichen und mediengeprägten Welt, alles durchdringen zu müssen. Das finde ich ganz schön gefasst, vor allem für uns Journalisten. Sie kennen das ja selber, man muss alles irgendwelchen Verstandesregeln unterwerfen, um damit umgehen zu können. Das ist aber nicht immer der richtige Weg. Wie überwinden Sie selbst dieses Muster?
Also ich glaube, man muss das erstmal erkennen, dass es diesen Reflex gibt, der sehr viel mit Mediengesellschaft zu tun hat. Alles muss verstehbar sein und was nicht verständlich ist, das wird dann abgelehnt. Aber ich denke, wir müssen in einer Gesellschaft der Vielheit lernen, dass eben auch das Unverstandene oder das nicht so schnell Verstehbare oder das nicht Eindeutige ertragen werden muss. Und umgekehrt muss es auch Raum dafür geben, finde ich, dass eine Verhaltensweise als fremd empfunden werden kann, ohne dass man gleich sagt, das ist rassistisch. Ich selbst habe in außereuropäischen Gesellschaften, die viel heterogener sind als unsere, in Westafrika, in Südostasien, viel Gelassenheit erlebt und auch mehr kluges Ertragen von Nicht-Eindeutigem. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin.
Sie befassen sich in Ihrem Buch auch mit Beschränkungen für Migration und dem Für und Wider. Die Argumente werden ja immer wieder verhandelt. Und Sie schreiben, um das mal grob zusammenzufassen, einmal, wir können Mobilität nicht aufhalten, selbst wenn wir das wollen. Und zum Zweiten ist die Zeit vorbei, in denen der Westen dem Rest der Welt vorschreiben konnte, was er sie es zu tun hat. Zu welchen Schlüssen kommen Sie darüber hinaus?
Also ich glaube, wir müssen uns selber immer klar werden, dass in diesen 500 Jahren der europäischen Expansion gewaltige Massen an Menschen durch die Herrschaftsabsichten unserer Vorfahren in Bewegung gesetzt wurden. Als Sklaven, als Siedlerkolonisten, aber auch als Unterworfene, die in ihren eigenen Ländern umgesiedelt wurden oder eben wie die Herero in Namibia in die Wüste gedrängt wurden. Und also im 19. Jahrhundert hat jeder Fünfte Europa verlassen, das wissen viele heute nicht. Ich gehe da mal von aus, künftig werden sich andere ein ebensolches Recht auf Bewegung nehmen, auf Freizügigkeit. Und ich glaube, unsere Fantasie reicht gegenwärtig noch gar nicht aus, um uns die Größenordnung vorzustellen. Aber können wir uns vorstellen, dass einmal 12 Millionen Afrikaner oder sogar mehr auf Schiffe getrieben wurden, um sie quer über den Atlantik zu verladen? Und das ist heute immer noch dieselbe Erde. Und jeder Mensch hat das gleiche Recht, sich auf dieser Erde zu bewegen.
Sie schauen auf solche Geschichte, Sie schauen auf internationale, europäische und sehr intensiv auch auf die deutsche Geschichte. Das heißt, Sie schreiben über Kolonialverbrechen, aber auch über die NS-Zeit und wie beides Gesellschaften geformt hat. Und Sie schreiben in dem Zusammenhang von weißer und schwarzer Erinnerung. Und ein sehr prägnantes Beispiel war die Konferenz von 1884, Sie merken, ich habe das Datum auch nicht parat. Afrika wurde damals zwischen den europäischen Mächten aufgeteilt. Das ist Teil der afrikanischen Bildung, aber es ist nicht Teil der europäischen Bildung. Und da fragt man sich natürlich, wie konnte das passieren?
Also ich habe diesen Begriff weiße und schwarze Erinnerung geprägt. Es hat natürlich jetzt nicht mit Hautfarbe zu tun. Ein großer Teil der Welt, unabhängig von der Hautfarbe, ist sich ja der Kolonialzeit bewusst. Und wir, also die Nachfahren der Kolonisatoren, wir sitzen da und sagen, war da was? Ich denke, nichts über die Kolonialzeit zu wissen, muss als eine beschämende Bildungslücke angesehen werden. Aber so wird das heute oft noch nicht gesehen.
Sie nennen das ein akzeptiertes Recht auf Nichtwissen. Das fand ich ganz interessant.
Ja, das ist ja etwas, was es in Bezug zum Beispiel auf die Vernichtungslager, auf die Judenvernichtung nicht gibt. Also da weiß auch nicht jeder in jedem Detail Bescheid. Aber keiner würde jetzt sagen, ich habe ein Recht darauf, die Namen der Vernichtungslager nicht zu kennen. Das würde als unmöglich betrachtet werden. Aber bei der Kolonialzeit ist es anders. Dann sagt man, was war denn das da für eine Konferenz, habe ich noch nie gehört. Und man muss sich ja auch noch eines vergegenwärtigen. Die deutsche Kolonialpolitik, die deutsche, hat in Afrika etwa 1 Million Tote hinterlassen. inklusive der sehr blutigen Verteidigung von Deutsch-Ostafrika im Ersten Weltkrieg. Also auch diese Zahl sollte man als Deutscher, als Deutsche wissen. Und dazu muss man sich auch verhalten in einer Welt, wo Kommunikation erlaubt heute auch, dass andere uns ihre Meinung darüber sagen, was sie von unserem Nichtwissen halten.
Charlotte Wiedemann war das, Autorin des Buches »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Bei DTV erschienen, 285 Seiten, 18 Euro. Vergangenheitsbewältigung. Mit diesem Thema befasst sich der Historiker Jürgen Reifenberger in einer umfangreichen Darstellung. Darin geht es zunächst darum, Vergangenheit fassbar zu machen, zu reflektieren. Die Bewältigung dient dann in der Regel als Korrektiv, wobei die Richtung sehr unterschiedlich sein kann. Großen Raum nimmt im Buch der deutsche Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus ein. Und hier zeigt Reifenberger, auch wenn eine Auseinandersetzung mit vergangenen Diktaturen und autoritären Regimen eine Zeit lang gelingt, bedeutet das nicht, dass die Bewältigung damit erledigt ist. Menschenverachtende Systeme sind damit also nicht abgeräumt, sondern drohen immer mal wieder, sich durchzusetzen bzw. Zustimmung zu bekommen. Otto Langels rezensiert.
Das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der Extreme, wie es der englische Historiker Eric Hobsbawm genannt hat, hatte bereits nach knapp 50 Jahren mit zwei Weltkriegen und dem Völkermord an den europäischen Juden eine verheerende Bilanz aufzuweisen. Einen ersten Versuch, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, hatte es schon nach dem Ersten Weltkrieg gegeben. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson legte damals in einem 14-Punkte-Programm die Grundzüge einer Friedensordnung für das vom Krieg erschütterte Europa vor. Der Historiker Jürgen Reifenberger bemerkt dazu:
Große Gedanken und Entwürfe, das ist das eine. Rachebedürfnis, Verrat, Konzeptionslosigkeit und Kurzsichtigkeit der Sieger, Scheinheiligkeit, moralische Empörung, Uneinsichtigkeit und Realitätsverleugnung der Besiegten, die geistig noch im 19. Jahrhundert befangen waren, das ist das andere. Beides zusammen befeuerte die Rechtfertigungen, die Legenden und Mythenbildung um Schuld, um als ungerecht empfundene Behandlung durch die Sieger, um Konsequenzen und Alternativen.
Der im Vertrag von Versailles ausgehandelte Frieden erwies sich bekanntlich als unzulänglich und mündete schließlich in den Zweiten Weltkrieg. So standen die politisch Verantwortlichen 1945 erneut vor der schwierigen Aufgabe, die Kriegsursachen zu erforschen, eine Wiederholung zu vermeiden und eine dauerhafte globale Friedensordnung zu etablieren. Vergangenheitsbewältigung verhindert daher nicht, leider muss man sagen, erneute Gewaltausbrüche. Ein Rückfall in längst überwunden geglaubte archaische Staats- und Regierungsformen sei jederzeit möglich, so Jürgen Reifenberger.
Man kann sagen, jetzt haben wir 50 Jahre Demokratie gehabt. Das ist jetzt eine Vergangenheit, die wir endlich mal bewältigen müssen. Wir müssen sie durch eine Diktatur oder durch eine autokratische Herrschaft ersetzen. Vergangenheitsbewältigung bewegt sich in alle Richtungen. Vergangenheitsbewältigung ist multivalent. Man kann unzufrieden sein mit einer Phase langanhaltender Kriege, langanhaltender Not und versuchen, das zu ändern. Man kann aber auch sagen, ich bin unzufrieden mit den Bedingungen, unter denen ich mein Geld verdiene.
Die USA, Großbritannien, Polen oder Ungarn liefern dafür aktuelle Beispiele. Demokratische Grundwerte und Rechtsstaatsprinzipien, Glaubwürdigkeit und Gerechtigkeit oder Fairness gegenüber dem politischen Gegner sind nicht mehr selbstverständlich. Unter Vergangenheitsbewältigung versteht Jürgen Reifenberger, wie er in seiner klugen und lesenswerten Darstellung ausführt, nicht nur die Vermeidung von Krieg und Gewalt, sondern auch eine stabile Sozial- und Wirtschaftsordnung.
Die westliche Politik der Nachkriegszeit hatte sich lange an Konzepten ausgerichtet, die den entfesselten Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts ablehnten und die Ordnungsfunktion des Staates für den geregelten Marktwettbewerb, für Verteilungsfragen und für die soziale Absicherung der Bevölkerung als notwendiges Korrektiv allfälliger Verwerfungen betrachteten.
Die Bekämpfung von Armut, das Bemühen um sozialen Ausgleich und Wohlstand, fairer Wettbewerb und Völkerverständigung waren demnach auch Lehren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch davon kann heute in Zeiten von America First, Brexit, chinesischem Expansionsstreben und wachsender Schere zwischen Arm und Reich keine Rede mehr sein.
Man hat im Grunde genommen ab den 1980er Jahren die Vergangenheitsbewältigung der direkten Nachkriegsjahre begonnen zu bewältigen. Man hat sie abgewickelt. Man hat diese Vergangenheit ersetzt durch eine neue Praxis, und das war die des globalen Neoliberalismus, aber auch die der globalen Konkurrenz der Großmächte. Das war eigentlich noch 1945 genau der Punkt, den man zukünftig vermeiden wollte, weil man wusste, aha, hinter uns, in unserem Rücken stehen zwei Weltkriege.
Vergangenheitsbewältigung hat aber auch eine erinnerungspolitische Dimension. Der Rückblick auf die Befreiung des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren in zahlreichen Gedenkveranstaltungen hat unlängst noch einmal deutlich gemacht, welche Bedeutung dem Holocaust insbesondere in Deutschland zukommt. Dem war lange Zeit nicht so.
Bis in die 1980er Jahre gab es diese holocaust-zentrierte Vergangenheitsbewältigung gar nicht. In Deutschland war das mit dem Film Shoah von Claude Lanzmann, wo die ersten Thematiken über den Holocaust aufgekommen sind.
Mehr noch als Lanzmanns Film Shoah trug jedoch die amerikanische Fernsehfilmserie Holocaust aus dem Jahr 1979 dazu bei, dass die Deutschen gezwungen waren, sich mit der Diskriminierung und Ermordung der Juden in der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Heute stünden wir an einem Scheideweg, meint der Autor in seiner nachdenklichen Darstellung. Es sei an der Zeit, ein neues Kapitel der Vergangenheitsbewältigung aufzuschlagen.
Wir müssten uns zunächst einmal nicht als Konkurrenten begreifen, sondern als Überlebensgemeinschaft. Wir brauchen wieder eine multifaktorielle Vergangenheitsbewältigung, wie das in der Anti-Hitler-Koalition zwischen 1941 und 1948 der Fall gewesen ist.
Angesichts des aktuellen politischen Personals mit Trump, Johnson, Putin und Xi Jinping und angesichts zahlreicher Krisenherde von Iran, Syrien und Jemen über die Ukraine bis nach Libyen und Südamerika scheint dies nur schwer vorstellbar. Aber der Autor nennt sich einen skeptischen Optimisten.
Otto Langels besprach Jürgen Reifenberger. Vergangenheit, Bewältigung. Vergangenheitsbewältigung. Zur Geschichte und Theorie eines scheinbar erforschten Themas. Bei Transkript verlegt, 443 Seiten, 54,99 Euro. In unserer Sendung Europa heute ist Portugals koloniales Erbe immer wieder Thema. Schließlich reicht diese Geschichte mehr als 500 Jahre zurück. Das Land kämpft heute gegen den Mythos an, Portugal sei gar keine aggressive Kolonialmacht gewesen, sondern hätte ein friedliches, tolerantes Nebeneinander geduldet. Vor 10 Jahren ist in Portugal ein Buch erschienen, das mit dieser These radikal aufräumt. Die portugiesische Schriftstellerin Isabella Figueiredo schildert darin, wie sie als weißes Mädchen in Mosambik aufwuchs. Zentrale Figur ist Figueiredos Vater, ein Elektriker, der in dem Land seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat. Und dieses Leben in der Kolonie stützt sich auf Rassismus, Gewalt und Unterdrückung. Der Büchermarkt hat diesen Titel schon einmal vorgestellt. Für unseren Schwerpunkt wiederholen wir die Besprechung von Thilo Wagner.
Kein anderes Buch hat die nackte und brutale Wahrheit über den portugiesischen Kolonialismus in Mosambik so herausragend beschrieben, notierte der bekannte portugiesische Philosoph José Gil in einem Vorwort zu Isabella Figueiredos Cadernos de Memórias Coloniais. Als die portugiesische Originalausgabe im Jahr 2009 erschien, löste das Buch in Portugal einen Skandal aus. Bis dahin waren die Memoiren und Romane portugiesischer Autoren über das Ende der Kolonialzeit in Afrika geprägt von viel Melancholie, Romantik und einer teilweise naiven Sehnsucht nach der schönen verlorenen Zeit. Isabella Figueiredo, die in Mosambik geboren wurde und bis zu ihrem 14. Lebensjahr in der ehemaligen portugiesischen Kolonie in Südostafrika lebte, weiß, woher der verklärende Blick auf die 60er und 70er Jahre kommt.
Diese Bücher schauen durch eine rosarote Brille auf Afrika und das, was sie sehen, ist teilweise wahr. Denn das Leben der weißen Portugiesen in Afrika war wirklich wunderbar. Es war das Paradies. Ein Leben im Freien, in einer üppigen Natur, die uns alles gab, was wir brauchten. Für uns Portugiesen war Afrika so, als ob wir in Kalifornien oder Amerika leben würden. Portugal war zu jener Zeit ein sehr armes Land. Aber in Mosambik oder in Angola genossen wir Portugiesen einen Wohlstand, der schon fast so war wie in den reichsten Staaten der Welt.
In diesem Paradies lebte ein Mann, der in Figueiredos autobiografischem Buch zum Protagonisten der Geschichte wird. Ihr eigener Vater, ein Elektriker, der mit 30 Jahren die erdrückende Armut in der portugiesischen Provinz hinter sich lässt, um in Mosambik ein neues Leben zu beginnen. Eine vielschichtige Figur, in der sich die ganze Komplexität und die beißenden Gegensätze eines Lebens zwischen dem sogenannten Paradies der Kolonialherren und ihrem brutalen Rassismus widerspiegeln.
Seit ich mit 13 Jahren Mosambik verlassen habe, wollte ich über den Kolonialismus schreiben. Ich wusste damals natürlich nicht, wie man so eine Geschichte schreibt, aber ich wollte sie erzählen, denn es gibt so viel darüber zu sagen. Das Buch hatte ich also über Jahrzehnte im Kopf, aber ich konnte es erst nach dem Tod meines Vaters aufschreiben, weil ich ihn nicht verletzen wollte. Die Negerinnen hatten weite Fotzen und das erklärte, weshalb sie ihre Kinder auf diese besondere Weise bekamen, mit dem Gesicht nach unten, ganz der Erde zugewandt, wo auch immer, wie die Tiere. Die Fotze war weit, die der weißen Frau nicht, die war eng, weil die weißen Frauen kein leicht zu erlegendes Wild waren.
Gleich zu Beginn ihres Buches schockiert Isabella Figueiredo ihre Leser mit einer knallharten Sprache.
Ich weiß genau, wie ein Rassist spricht. Ich kenne das gesamte Vokabular, denn das war es, was ich die ganze Zeit gehört habe. Natürlich ist das grauenhaft. Es blieb in mir, weil alles so gewaltsam und so prägend war. Und das ist auch mein persönliches Trauma.
Figueiredo schildert eindrucksvoll, wie sie langsam aus ihrer scheinbar unbeschwerten Kindheit erwacht. Sie nimmt die Armut der schwarzen Kinder wahr, die strenge Hierarchie, die alltägliche Diskriminierung. Dabei verändert sich auch der Blick auf den geliebten Vater, der jetzt nicht mehr nur seine Tochter und Frau im alten Bedford-Lieferwagen durch das Land spazieren fährt, sondern seine schwarzen Angestellten drangsaliert, missbraucht und willkürlich verprügelt.
Schon ist da ein nervöser kleiner Junge im Schilf. Der Weiße ist reingegangen, hat den Ernesto verprügelt. Jetzt geht er wieder. Das Mädchen hat der Weiße mitgebracht, es ist die Tochter vom Weißen. Und der weiße Mann, der mich im Flug an der Hand führt, durchquert rasch das Schilf, sucht den Bedford, den er dort draußen abgestellt hat, setzt sich, lässt den Motor an, fährt los, schaut zu mir her. »Na, bist du müde? Willst du eine Coca-Cola oder von meinem Penalty probieren?« Ich schaue ihn an, antworte nicht. »Dieser Mann ist nicht mein Vater.«
Das Buch »Roter Staub« bricht mit einem Mythos, der sich bis heute in Teilen der portugiesischen Gesellschaft hält. Die Vorstellung, dass Portugal keine aggressive Kolonialmacht gewesen sei, sondern ein friedliches, tolerantes Nebeneinander zwischen Weißen, Mulatten und Schwarzen ermöglicht habe. Im zweiten Teil des Buches wendet sich das Blatt. Im April 1974 beendet die sogenannte Nelkenrevolution das autoritäre Regime in Portugal. Den Kolonien wird die Unabhängigkeit versprochen, der Truppenabzug beginnt. In Mosambik werden Isabella Figueiredo und ihre Familie Zeugen einer anderen Form von Gewalt. Die Unabhängigkeitsbewegung Frelimo dringt in die Hauptstadt vor. Es kommt zu Plünderungen und Gewaltverbrechen an den portugiesischen Siedlern. Das 13-jährige Mädchen Isabella wird nach Lissabon ausgeflogen und wächst bei der verarmten Familie in der Provinz auf. Die Eltern bleiben noch gut 10 Jahre in Mosambik. Der Vater gibt seiner Tochter eine wichtige Botschaft mit.
Du musst einen Beruf haben, der es dir erlaubt, dein Leben zu leben, mit Kindern oder ohne, und ohne von einem Mann abhängig zu sein. Ohne, dass du jemandem auf der Tasche liegst. Du musst selbst über dein Leben bestimmen, frei sein.
Auch das ist ein Aspekt in diesem komplexen Buch. Der rassistische Protagonist wird plötzlich zum Feministen, wenn er an die Zukunft seiner Tochter denkt.
Das ist das Paradoxe an meinem Vater gewesen. Er hat mir den Zugang zur besten Bildung ermöglicht. Ich war ihm plötzlich so überlegen, dass er seine Haltung nicht mehr zu verteidigen wusste.
Indem Figueiredo ihren Vater als einen starken, vielseitigen, widersprüchlichen Charakter zeichnet, gewinnt er eine große Glaubwürdigkeit. So wird der alltägliche Rassismus in den portugiesischen Kolonien greifbar. Dass Figueiredos Buch dem deutschen Leser nun in einer gelungenen Übersetzung vorliegt, erweitert die Perspektive auf ein dunkles Kapitel der afrikanischen Geschichte.
Meint Thilo Wagner über Isabella Figueiredos Buch »Roter Staub – Mosambik am Ende der Kolonialzeit«, aus dem Portugiesischen übersetzt von Markus Saar, im Weidle Verlag erschienen, die 172 Seiten kosten 23 Euro. Deutsche Afrika-Politik sei bis heute kolonial geprägt. Zu diesem Schluss kommt ein Sammelband, herausgegeben von Henning Melber. Titel: Deutschland und Afrika – Anatomie eines komplexen Verhältnisses. Dabei ist die koloniale Vergangenheit unseres Landes heute beinahe vergessen. Und genau das hat schwerwiegende Folgen, wie die Autoren schildern. Marc Engelhardt mit den Einzelheiten.
Nur 35 Jahre hatte die deutsche Kolonialzeit Bestand. Und doch, so betont der Politologe und Sozialwissenschaftler Henning Melber, sei die kurze Periode zwischen 1884 und 1919 weder in ihrem Ausmaß noch in ihren Konsequenzen bedeutungslos gewesen. Seine Diagnose lautet: Die Deutschen leiden an kolonialer Amnesie.
Sie sind über die eigentliche Geschichte ihrer sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung nicht im Bilde und haben eine falsche Vorstellung davon, wie sie in die heutige Welt passen. Die patriotische Identität umgarnt Menschen mit einem Selbstverständnis, das für die Nicht-Dazugehörigen sichtbar nachteilige Folgen hat. Sie basiert auf einem Entwicklungspfad und Verständnis, die ein historisches Privileg reklamieren, das rassisch und in seiner Konsequenz rassistisch geprägt ist.
Entwicklung oder Fortschritt sind für Melber Begrifflichkeiten, die letztlich der kolonialen Überzeugung entspringen, Mittelpunkt der Zivilisation zu sein, deren Produktions- und Lebensweise die einzig erstrebenswerte ist. Nur eines von vielen Beispielen für den kolonialen Blick, den Melber und 17 weitere Autorinnen und Autoren in ihrem Buch entlarven. Dessen erste Hälfte widmet sich einer Analyse der deutschen Politik in und mit Afrika. Dass Afrika in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist bekannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 8 Afrika-Reisen unternommen, Helmut Kohl nur 2. Und dennoch, so der Vorwurf der Autoren, deutsche Afrikapolitik sei heute wie damals paternalistisch geprägt, egal ob es um Sicherheitsfragen, Entwicklungshilfe oder Wirtschaftskooperation gehe. Letztlich gelte die koloniale Maxime: Afrika hat das Problem, wir haben die Lösung. Besonders erhellend ist die Untersuchung sogenannter De-Risking-Programme, die private Investitionen etwa in erneuerbare Energien erleichtern sollen.
Das mobilisierte Kapital von über 450 Millionen US-Dollar kommt zum größten Teil aus dem globalen Norden. Und man kann dementsprechend davon ausgehen, dass die Renditen wieder zurück in die Herkunftsländer fließen. Dies verhindert, dass Geld für notwendige Reinvestitionen im Land bleibt. Die im Programm angelegte Struktur kann gleichzeitig finanzielle und technologische Abhängigkeiten von Investoren aus dem globalen Norden vertiefen.
Ein anderes Beispiel: die Migrationspolitik. In Deutschland gilt die Migration aus Subsahara-Afrika als großes Problem, obwohl Flüchtlinge vorwiegend aus ganz anderen Regionen nach Deutschland kämen und die mit Abstand meisten afrikanischen Flüchtlinge in Afrika blieben. Trotzdem würden hohe Millionenbeträge etwa in den Niger investiert, der im Gegenzug Migranten auf dem Weg nach Norden aufhalte. Dass Deutschland damit ein Regime stützt, das hoch umstritten ist, ist eine Folge. Noch schwerer wiegt für den Autoren Boniface Mabanza-Bambu, dass die sogenannte Fluchtursachenbekämpfung prinzipiell jenseits von Deutschland stattfinde, für ihn ein weiteres Zeichen für eine kolonial geprägte Selbst- und Fremdwahrnehmung.
Wichtiger zu betonen ist jedoch, dass diese bewusste Fixierung auf Aufgaben, die woanders gemacht werden sollen, den Blick von den realen strukturellen Ursachen von Zerstörungen und Umwälzungen, die zu Fluchtbewegungen führen, ablenkt.
Ein Beispiel: die europäische Handelspolitik, die bei der Fluchtursachenbekämpfung trotz ihrer weitreichenden Folgen etwa für Afrikas Bauern keine Rolle spielt. Nahezu allen Autoren gelingt es im analytischen Teil des Buchs, den Zusammenhang zwischen heutiger Afrikapolitik und kolonialem Blick herzustellen, fachkundig und mit vielen Belegen, ohne erhobenen Zeigefinger. Umso wichtiger erscheint die Frage, welcher Umgang mit der deutschen Kolonialvergangenheit die Afrikapolitik im Sinne eines gleichberechtigten Miteinanders verändern könnte. Dieser Frage ist die zweite Hälfte des Buchs gewidmet, in der eine Zunahme prokolonialistischer Deutungsmuster beklagt wird.
Zuletzt sind es die dumpfen Parolen vor allem der neuen Rechten, darunter die AfD, Pegida oder die Identitäre Bewegung, die gegen den Schuldkult wettern. Mit ihrem Kulturkampf torpedieren sie nicht nur eine kritische Aufarbeitung des Nationalsozialismus, sondern auch der Kolonialgeschichte. Der xenophobe Nationalismus der rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Kräfte zeigt einmal mehr die Weigerung, die Geschichte des Rassismus, auch eher ein unheilvolles Erbe des Kolonialismus, aufzuarbeiten.
Zur Anerkennung des kolonialen Erbes würde nicht zuletzt gehören, das Bild des angeblich weißen Deutschen endgültig an den Nagel zu hängen. Schon vor 100 Jahren kämpften schwarze Deutsche für ihre gesellschaftliche Anerkennung, ein Kampf, der nie gewonnen wurde. Helfen könnte eine postkoloniale Erinnerungskultur, für die einige der Autoren, nicht alle, Raum im umstrittenen Berliner Humboldt-Forum sähen. Wo auch immer, die Aufarbeitung von Deutschlands kolonialem Erbe und ein Ende der kolonialen Amnesie ist unbedingt geboten. Das legen die Autorinnen und Autoren des Sammelbands mit ihren vielschichtigen Zugängen überzeugend dar. Ein wichtiges Buch, das viele gute Argumente für eine dringend nötige Debatte liefert.
Resümiert Marc Engelhardt nach der Lektüre von Deutschland und Afrika, Anatomie eines komplexen Verhältnisses, herausgegeben von Henning Melba, erschienen im Verlag Brandes und Apsel. Es umfasst 225 Seiten und kostet 22,90 Euro. Die afrikanischen Staaten seien auch deshalb so uneins und wenig wirkmächtig, weil sie die Spaltung fortsetzten, die die Kolonialmächte einst auf den Kontinent gebracht hätten. Das stellt der kenianische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o fest. Sein »Dekolonisiert euch« richtet sich dementsprechend an diese Staaten. Sie sollten sich von den Mustern befreien, die europäische Sprachen und Perspektiven heute noch mit sich bringen. Ein Mittel dazu sei die Besinnung auf die afrikanischen Sprachen. Das führte Ngugi wa Thiong'o in seinem Buch »Dekolonisierung des Denkens« aus, das aus den 80er Jahren stammt. Auf Deutsch erschien es erst vor gut 2 Jahren. Nun wurde ein neueres Buch übersetzt. Afrika sichtbar machen, lautet der deutsche Titel. Ursula Menzer stellt es vor.
1938 geboren, wuchs Ngugi wa Thiong'o im Schatten der Atombombe auf. Der amerikanische Einsatz der größtmöglichen Massenvernichtungswaffe während des Zweiten Weltkriegs bedeutete für ihn eine epochale Zäsur und prägt daher auch seine publizistische Arbeit. Die Atomnationen, von denen nicht wenige einst Kolonialmächte waren, die sich an ihren afrikanischen und überseeischen Kolonien bereichert haben, nennt Ngugi wa Thiong'o den Club der nuklearen Keulenschwinger. Er sieht sich, wie andere Geisteswissenschaftler und Schriftsteller, in der Verantwortung, gegen Krieg und für das Recht auf Leben einzustehen. Er schreibt:
Wenn eine Aufgabe der Intellektuellen darin besteht, Wörter zur Verteidigung des menschlichen Lebens einzusetzen, dann sollte die Aufgabe heute darin bestehen, Zeta und Mordio gegen die Zerstörer der Welt zu schreien. Der Glaube an eine Stabilität, die sich auf wechselseitig angedrohter Zerstörung gründet, ist der reine Wahnsinn.
Ngugi wa Thiong'o sieht Afrika immer mehr im Hintertreffen. Nicht nur bei der ungleichen Verteilung von Waffen und Macht, sondern auch bei der Ressourcennutzung im Zuge der Globalisierung. Zwar sei der Kontinent von Anfang an in die Entwicklung der modernen kapitalistischen Welt involviert gewesen, aber zugleich stets eine Region der Ausbeutung. Während des arabischen und transatlantischen Sklavenhandels in der Neuzeit sei der afrikanische Körper zur Ware geworden. Während des Kolonialismus lieferte Afrika Rohstoffe, ohne die Preise selbst bestimmen zu können. Die Ressourcen, so Gugi Wathiongo, seien heute Afrikas Fluch und Segen. Segen vor allem für Afrikas politische Repräsentanten, aber auch für einen Teil der neuen Mittelklasse. Jene, die die aufrührerischen und antikolonialen Massen in Schach hielten, bekämen ihren Anteil.
Tatsache ist, dass der Anführer, sei er nun ein militärischer oder ein ziviler Diktator, wenn er dem Volk den Rücken zukehrt, Repräsentant der Mittelklasse ist, die als Ganzes oder teilweise schnell vergisst, dass ihre Macht im Volk wurzelt.
Ngugi wa Thiong'o kritisiert Afrikas korrupte Elite, die sich mit der europäischen Kolonialbourgeoisie und ihren Idealen der Bereicherung identifiziere. Damit seien die Verbindungen zum Volk und das gemeinsame Projekt der Dekolonisierung zerbrochen. Aber Ngugi wa Thiong'o richtet den Blick auch auf die eigene Mittelklasse mit ihren unheilvollen Funktionen im politischen und wirtschaftlichen Leben. Ihre Wurzeln reichen weit in die Vergangenheit zurück.
In der Periode des Sklavenhandels kollaborierten Elemente dieser gerade entstehenden Klasse mit europäischen Händlern dabei, afrikanische Gefährten und Gefährtinnen zu verkaufen. Es waren keine europäischen Armeen, die die Sklaven und Sklavinnen jagten und fingen. Es war die Armee der einen Ethnie, die eine andere Ethnie angriff, um Sklavinnen und Sklaven zu fangen und sie dann gegen in Europa hergestellte Kinkerlitzchen einzutauschen.
Die Kollaboration während des Sklavenhandels und der Kolonialzeit ist Ngugi wa Thiong'o zufolge auch der Grund für die bis heute andauernde Feindschaft unter den afrikanischen Gemeinschaften. Ein abgrenzendes ethnisches Bewusstsein schüre Misstrauen und Schadenfreude. Die verinnerlichte koloniale Weltsicht erzeuge aggressive Selbstverachtung bis hin zur ethnischen Säuberung. In einem eigenen Essay stellt er den Begriff Stamm zur Diskussion, den er wie rückständige Rassen oder dunkler Kontinent für ein ideologisches Konzept des Kolonialismus hält. Eine geistesgeschichtlich nicht unumstrittene These. Ngugi wa Thiong'o verneint das westliche Narrativ der Stammeszugehörigkeit als Erklärungsmodell für die Probleme des modernen Afrikas, die er vielmehr in der neoliberalen Globalisierung mit ihrem fundamentalistischen Marktverständnis und vor allem in der Rolle des Kapitals sieht.
Der Aufstieg des Finanzkapitals beeinflusst weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Afrika, einschließlich der Konzeption von Politik im Allgemeinen und der Demokratie im Besonderen. Damit erklärt sich das, was häufig als vom Westen unterstützte Freiheit und Demokratie gepriesen wird, im Wesentlichen als die Freiheit und Demokratie des Finanzkapitals, seine Freiheit, sich über alle Grenzen hinweg zu bewegen, ohne dass der Nationalstaat sich einmischt.
Dass sich die Ober- und Mittelschicht bis heute mit den Ansichten ihrer westlichen Pendants identifiziere, verhindere eine echte Besinnung auf eine afrikanische Identität, meinte Ngugi wa Thiong'o. Er setzt sich für eine Sprachpolitik zum Schutz autochthoner afrikanischer Sprachen ein. Nur dadurch ließen sich die darin enthaltenen Gefühlswelten und Weltverständnisse bewahren. Zwar verhülfen die europäischen Sprachen Afrika zur globalen Sichtbarkeit, doch führten sie auch zur Unsichtbarkeit Afrikas in den afrikanischen Sprachen. Ein Panafrikanismus der Sprachen und des Kontinents ohne innere Grenzen ist Ngugi wa Thiong'os Vision. Seit Jahren schreibt er seine Bücher in seiner Ursprungssprache Gikuyu und übersetzt sie dann für die allgemeine Zugänglichkeit ins Englische. In Fortführung zu seinen ersten Essaybänden »Dekolonisierung des Denkens« und »Moving the Center« thematisiert Ngugi wa Thiong'o nun weiterführende Ansatzpunkte einer Dekolonisierung. Die in dem neuen Buch zusammengefassten Texte entstanden aus Vorträgen zu verschiedenen Anlässen in den Jahren 2003 bis 2009. Gemeinsam ist ihnen die Forderung, an der Einheit Afrikas zu arbeiten, verbunden mit einer tiefgreifenden Selbstkritik im Sinne einer ideologischen und politischen Aufklärung.
Ursula Menzer über Ngugi wa Thiong'o, Afrika sichtbar machen. Essays über Dekolonisierung und Globalisierung. Im Unrast Verlag erschienen, in der Übersetzung von Thomas Brückner. Umfang 156 Seiten, Preis 14 Euro. Dekolonisiert euch, das Denkfabrik-Thema im Deutschlandfunk. Wenn Sie Lust auf mehr bekommen haben, Beiträge aus anderen Sendungen finden Sie unter deutschlandfunk.de/denkfabrik. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem Triumph der Ungerechtigkeit, Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert von den französischen Ökonomen Emmanuel Saez und Gabriel Zucman. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.